Willkommen zu einer neuen Folge von Europe's B2B SaaS Sales Podcast. Heute wieder mal deutschsprachig mit den beiden Hosts vom Sales Circle Podcast, Lukas Götting und Robin Engelbrecht. Wir reden heute nicht nur über Podcasting und Tools, was verwendet man am besten, aber umso spannender in dem Sinne auch, dass Robin und Lukas eine Umsatzorganisation und ein ganzes Venture von Null auf aufgebaut haben aus Telefonica heraus. Und wir sprechen heute dazu, Was braucht es dazu? Wie ist es aus Corporate Venture sozusagen etwas aufzubauen? Wie ist es auch möglich, 2023 Top-Sales-Talente zu gewinnen, zu halten und erfolgreich zu machen? Und auch was seht ihr, Robin und Lukas, in dem Sinne on Trends im Sales, einfach auch aus eurer Erfahrung als Podcast-Host? Lukas, Robin, wenn ihr je einen Actionable Sales Tipp sagen könnt, was sagt ihr, das muss eigentlich jeder Sales Leader, jeder Sales Rep 2023 nächste Woche sofort umsetzen, Anfang Februar? Wir können gerne mit dir, Lukas, starten.
Yes, erstmal vielen Dank für die Einladung, Manuel. Schön, dass wir da sein dürfen. Ich würde sagen, um auf deine Frage zu antworten, es muss gar kein Tipp sein, der brandneu ist, sondern eigentlich was ich schon immer sage und was ich auch an der einen oder anderen Stelle von dir schon gehört habe. Ich habe neulich drüber einen LinkedIn-Post geschrieben, das ist das Thema Consistency. Ja, also sei beständig in dem, was du tust, wiederhole die Prozesse und du wirst automatisch gut in dem, was du tust.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen. Ich würde in der Tat das, was wir, wo wir eben auch schon einmal drüber gesprochen haben, nehmen, und zwar, dass Zeit- und Selbstmanagement absolut wichtig ist im Sales, gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer mehr working from anywhere haben, du immer weniger teilweise im Office bist, ist das Thema Zeit- und Selbstmanagement immer wichtiger und ein absoluter Faktor, um erfolgreich zu sein im Vertrieb.
Ja, super spannend. Da würde ich gerne nochmal drauf einsteigen. Wir haben uns im Vordialog, im Briefing schon besprochen, Robin. Konsistenz, manchmal ist es auch so diese Eigeninitiative, so diese Eigenmotivation, das zu tun, auch wenn es mal schlechter läuft. Aktuell, ich meine, wir haben Anfang Februar 2023, Rezession wird immer realer. Für Verkäufer vielleicht nicht die einfachste Zeit, wo einfach unglaublich viel Inbound-Leads kommen. Ich habe viele Erfolgsergebnisse. Was siehst du an Erfolgsfaktoren, wie jemand im Verkauf auch motiviert bleibt, in vielleicht etwas schwierigeren Zeiten, auch wenn es gerade nicht so läuft, wie es soll?
Also ich glaube, wie er motiviert bleibt. Ich glaube, grundsätzlich ist das A und O erstmal, dass er eine gewisse Eigenmotivation mitbringt, weil ich glaube fest daran, dass du Leuten Impulsen geben kannst, aber Leute, die wirklich diesen Job nicht gerne tun, die wirst du auch, ich sag mal, mittel- und langfristig nicht dahin bekommen, wo du sie hinhaben willst. Deswegen ist, glaube ich, die Grundmotivation, die muss von dir kommen. Heute Aus heutiger Sicht, glaube ich, ist es auch anders wie früher, brauchst du ein funktionierendes Team, wo du dich gegenseitig supportest, wo du dich gegenseitig pusht, nicht mehr diese Ellenbogenmentalität vorweist. Also ich glaube, das Thema Sales-Team, wie geht man miteinander um, wie hilft man sich, ist super wichtig, gerade bei dem Thema Motivationsfaktor und unerlässlich. Der andere Punkt war, was hast du nochmal gefragt?
Ich glaube, der zweite Punkt einfach, wie schaffst du es auch, wenn die Erfolgserlebnisse lange ausbleiben? Weil ich glaube, jeder Verkäufer ist super happy, wenn es läuft. Die Kollegen im Office sagen auch, der Gong, hey, wieder ein Deal geclosed, Gong hat geschlagen, neue Funding-Runde. Jetzt die Diskussion wird bei vielen Startups insbesondere eine andere sein und sagen, hey, wir müssen umstrukturieren, der Druck wird höher, die Sales-Effizienz muss hochgehen. Die Zeit ist vielleicht etwas weniger lustig, als das die vergangenen beiden Jahre der Fall war.
Ganz ehrlich, da muss jeder durch. Also es gibt keinen Weg drumherum, meiner Meinung nach, wenn du im Sales erfolgreich sein willst. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Ich glaube, du musst einen Raum haben, du musst Leute um dich herum haben, die dich pushen. Du musst dich mit Leuten umgeben, die dich besser machen. Also du bist die Summe der Leute, mit denen du dich umgibst. Hat auch letztens noch mal einer bei uns im Podcast gesagt, und da ist halt auch viel dran. Wenn du ein Umfeld hast, was dir die ganze Zeit erzählt, dass es nicht funktioniert und du brauchst auch den Hörer nicht in der Hand nehmen, weil wir Corona haben und alle zu Hause sitzen und keiner ist erreichbar, ja, dann nimmst du den Hörer nicht in der Hand. Aber wir brauchen Lösungssucher, Chancensucher, die sagen, weißt du was, es ist mir egal, wo der sitzt. Es ist egal, wie ich ihn erreiche, aber ich erreiche ihn. Ich suche mir die Lösung. Und das dann in Verbindung mit einem Team, dass du Erfolgsstories teilst, dass du sie zeigst, okay, da funktioniert das, schaut mal. Da mal zusammen Angänge probieren etc., Austausch viel. Das würde ich sagen, ist halt brutalst wichtig, dass die Leute nicht alleine in einer Lethargie verfallen und dann in so einen Strudel geraten von Demotivation und du die dann auch sehr, sehr schwer rausbekommst, weil wenn du einmal da drin bist, dann ist es super schwierig, sie wieder hochzuhieven, weil sie natürlich den ganzen Job und das, was sie machen, auch in Frage stellen.
Ja, 100% bei dir. Und gerade während Corona, so das Thema Remote Work hat drastisch zugenommen. Das nicht mehr immer ganze Sales Floors, wo 20 Leute im Office sind und jeder motiviert sich gegenseitig und es ist Call-Call-Marathon. Wie kriegst du das auch hin, wenn nicht die Personen alle im Office sind?
Also wir haben es zu Corona-Zeiten so gemacht, dass wir wirklich versucht haben, regelmäßige Check-ins über Teams zu machen. Aber das hat es nicht komplett ersetzt. Also es, ja. Du kannst so viel über Teams etc. machen, wie du willst, remote versuchen. Diese Formate, die sind okay, aber sie sind nie so gut, als wenn du dich vor Ort triffst und wirklich eine Agenda hast, wo du wirklich über Best Practices sprichst und dich austauschst und dann auch mal abends zum Beispiel mit dem Team essen gehst und da dann halt auch eine gewisse Teamdynamik entsteht. Die entsteht halt online nicht. Deswegen war da der Fokus auch immer zu gucken, wie können wir natürlich in Einhaltung aller Regeln von Corona das Team trotzdem möglichst oft auch zusammenbringen und gleichzeitig den Austausch online fördern. Ne? Da, wir haben Best-Practice-Sessions eingebaut, Pitstops. Wir haben dann freitags mal Walking Coffee gemacht, 12 Uhr zusammen Mittag gegessen und all so eine Sachen. Haben aber auch gemerkt, ja, es ist okay, es ist Mittel zum Zweck, aber es ist schon schöner, wenn man sich regelmäßig trifft. Und deswegen würde ich jetzt auch rückblickend sagen, wenn es geht, trifft euch persönlich, seid so oft wie möglich auf einen Haufen, weil gerade im Aufbau von Sales-Teams ist es super wichtig, am Anfang präsent zu sein, weil wenn es irgendwann läuft und du kennst ihn, ich arbeite mit dir 5 Jahre, dann können wir auch über Teams quatschen, arbeiten, aber gerade im Aufbau musst du ja wissen, mit wem arbeite ich da überhaupt, wie tickt der? Und wenn du das nicht weißt und der die ganze Zeit im Homeoffice sitzt, du kriegst ja einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von dem mit, was eigentlich passiert.
Ja. Ja, 100%. Und dort bin ich nochmal gespannt. Ihr habt auch ein Venture selber ausgegründet aus Telefonica raus, oder? Und ich meine, bei einem großen Unternehmen hast du eine gewisse Stabilität, das definierte Prozesse. Etwas von 0 auf 1 Millionen Jahresumsatz zu bauen, ist was ganz anderes als von, ich sage jetzt mal, 100 Millionen auf 150 Millionen. Beides ist wichtig, beides ist nicht besser oder schlechter als das jeweils andere. Was war eure Erfahrung aus dem Corporate-Umfeld, rauszugehen und sagen, am Anfang haben wir gar kein Sales-Team, wir haben gar kein Team vielleicht, um diese Eigenmotivation zu finden und da wirklich beständig schnell zu lernen und zu bauen.
Ja, ich glaube, das wichtigste Thema dabei ist das Thema Culture. Ja, und das ist das, was wir von Tag 1 an eigentlich gemerkt haben. Also wenn du eine vernünftige Kultur aufbaust, Vertrieb im ersten Moment vielleicht mal zweitrangig sogar ist oder der Sales an sich vielleicht zweitrangig ist, du dich ein paar Wochen, Monate nur darauf konzentrierst, hey, ich möchte ein Team bilden, ja, ich möchte, wie man immer so schön sagt, dass ein Team entsteht, das durch dick und dünn geht. Das haben wir sehr stark in den Fokus gesetzt. Also wir haben am Anfang, wie Robin schon sagt, wir haben mitten in der Corona-Zeit angefangen. Wir haben uns so oft wie möglich trotzdem vor Ort getroffen. Wir haben mal eine Afterwork zusammen gemacht. Wir haben uns einfach versucht kennenzulernen. Und selbst in den Lockdowns, ich habe es bis heute in meinem Team, dass es morgens einen gemeinsamen Start in den Tag gibt, digital. Ja, einfach weil das Team sagt, hey, wir haben uns da so dran gewöhnt, bin ich wieder beim Thema Consistency. Wir sind da so drin inzwischen, wir können uns das gar nicht mehr wegdenken. Die wählen sich freiwillig ein. Also dieses Thema Culture steht für mich erstmal über allem, gerade beim Aufbau. Ja, und das andere ist das Thema Entwicklung. Also biete so früh wie möglich, so gut wie möglich Entwicklungsmöglichkeiten für jeden und jede, die bereit ist, auch die Extrameile zu gehen, wenn es ums Thema Entwicklung geht. Und ich glaube, Robin wird mir zustimmen, binde dein Team sehr schnell in Entscheidungen mit ein. Ja, also übergib in Onboarding-Prozessen. Wir sind zu zweit, beziehungsweise dann zu viert oder zu fünft in der Führung. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Also kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, wie man immer so schön sagt. Vergib Aufgabenpakete. Ja, einer, der gut in der Telefonakquise ist, lass ihn einen Workshop bauen. Hey, was hältst du davon, mal einen Workshop fürs Thema Telefonakquise zu machen? Das Thema Onboarding, interne Prozesse etc. Also so schnell wie möglich auch Verantwortung abzugeben, einen Inner Circle, wie ich immer so schön sage, aufzubauen und zu sagen, hey, pass auf, die Verantwortung übertrage ich an dich, weil ich dir vertraue am Ende des Tages.
Ja, und ich glaube, das ist ein super relevanter Punkt, den du ansprichst, oder Vertrauen im Sales auch. Klar ist es irgendwo relativ messbar über Umsatz und Co. Gerade wenn die Sales Cycles länger sind, aber wenn du Sales Cycles hast von, ich sage jetzt mal, 4 bis 9 Monaten, wie verstehst du, ob jemand in dem Sinne am Schluss die Zahlen bringen wird oder nicht? Klar gibt es irgendwo Sales-Qualifikationen, Methodologien wie Medic. Es ist aber auch eine menschliche Komponente. Wo sagst du, hey, das ist, ich habe das implizite Vertrauen in die Person, das kommt gut, und wo setzt du auch Daten ein, um zu sagen, wir müssen gewisse Ziele einfach gemeinsam erreichen, damit wir weitergehen können mit gutem Gewissen auch als Unternehmer?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, genau da entscheidet sich, ob du am Ende erfolgreich wirst oder nicht, weil auf der einen Seite ist People-Business, ja, also wenn du ins Mikromanagement gehst, dann wirst du niemals einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin entwickeln oder geschweige denn dahin bringen, dass sie sich wohl oder er sich wohlfühlt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen CRM, wo wir reinschauen und tracken können, hey, okay, wie sieht die Pipeline aus, welche Opportunities gibt es, wie ist der Funnel etc. Ich glaube, auch da ist wichtig, den Menschen kennenzulernen, also zu schauen, was beschäftigt den Menschen, wie nah ist er an seinen Kunden dran, auch mal in der Lage zu sein, fortzumachen, also zu sagen, hey, pass auf, ich zeig dir, wie es geht, ja, schau, was du für dich adaptieren kannst und versuchst du es beim nächsten Mal selbst in deiner Art und Weise, bring deinen persönlichen Touch mit rein. Was wir nie gemacht haben und wo ich auch überhaupt kein Freund bin, ist eben dieses, ja, besserwisserische Danebensetzen, nenne ich es jetzt mal, und zu sagen, pass auf, so und so wird es gemacht und entweder du kriegst es hin oder du hast hier nichts zu suchen. Also am Ende ist sehr, sehr viel Mindset, sehr, sehr viel der Wille der Person gefragt und weniger dieses, hey, ich habe die und die Vorerfahrung, lass mich mal machen, wir sprechen in 6 Monaten, dann werde ich dir zeigen, dass ich die Umsätze reinhole.
Aber das ist vielleicht, um da nochmal zu ergänzen, ich glaube, du musst ein grundsätzliches Bewusstsein einfach dafür schaffen, dass KPIs was Gutes sind. Weil am Ende des Tages, wenn du im Vertrieb arbeitest, du willst erfolgreich sein. Da gibt es eine Provision etc. Das Unternehmen, wir sind da, um erfolgreich zu sein. Wir sind ja nicht da, um zu verwalten. Und wenn die Leute erkennen, dass die Offenlegung von KPIs was Gutes ist und du damit auch für wertvoll, also vernünftig umgehst, ne, ist immer die Frage, wie setzt du es ein? Ne? Von früher kennt man noch dieses Top-Down, dann wird gedrückt, dann wird bloßgestellt. Darum geht es gar nicht. Es geht darum zu verstehen, wo gibt es überhaupt grundsätzlich erstmal Ansatzpunkte? Ist es vielleicht überhaupt, ist das jetzt in der Action? Also hat der überhaupt gar keinen, kommt der gar nicht ins Tun? Oder liegt es daran, dass er zum Beispiel in den Projekten einfach vielleicht Defizite hat an der Stelle? Und jetzt hast du eben gesagt, okay, was ist denn, wenn der Sales Cycle zum Beispiel 3 bis 9 Monate lang ist? Dann versuche ich zum Beispiel einfach zu verstehen, wo steht denn der Deal gerade? Weil ich glaube, du merkst schon sehr, sehr stark, wenn du mit in den Deal eintauchst. Vielleicht, du sitzt ja nicht bei jedem Kunden vor Ort mit, aber wenn du ins Deal-Coaching reingehst, guckst, wo steht der im Buying Center, haben wir einen Coach innerhalb des Unternehmens etc. Also das alles wirklich analysierst, dann merkst du auch in der Regel, wie stark beschäftigt er sich selber mit diesem Projekt, wie gut ist er am Kunden, was macht er, was macht er nicht, und gleichzeitig siehst du ja auch, ich sage immer, es ist nicht die Frage, also zum Beispiel, wenn wir einstellen, bei mir geht es nicht ausschließlich um Zahlen, wenn einer die Probezeit besteht. Mir geht es darum, wie er arbeitet, was er tut, also wie er die Sache angeht. Und wie du eben auch schon bei uns in der Folge gesagt hast, wenn einer 50 Calls macht und die vernünftig lernt, ne, und wirklich das kontinuierlich, dann wird der erfolgreich sein. Also da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, da muss sonst was passieren. Und das ist halt wichtig zu sehen, in meinen Augen, dass der Weg dahin schon der richtige ist.
Ja, 100%. Und ich glaube, das ist nochmal ein spannender Punkt, den du ansprichst. Und die Person wird in der Zukunft erfolgreich sein. Ich glaube, ein schwieriges Thema im Verkauf ist ja auch, du hast nicht alles unter Kontrolle. Wenn du Code schreibst und du schreibst den Code richtig, drückst Run, dann compiles das Ding und es kommt Hello World oder kompliziertere Sachen logischerweise. Verkauf hat immer eine andere Seite namens Kunde. Und manchmal machst du alles richtig im Prozess und der Kunde sagt einfach, hey, ich habe gekündigt, ich verlasse das Unternehmen oder irgendwas anderes der 99 Gründe, wieso das ein Verkauf nicht closed. Wie geht ihr damit um, was der Verkäufer kontrollieren kann und was eben nicht?
Ich würde sagen, also es gibt so ein paar Skills und ein paar Inhalte, die müssen passen. Ja, also wenn ich nach 3 Monaten Sales Cycle feststelle, dass ich mit dem Hausmeister spreche beispielsweise und nicht mit dem CEO, wie ich es jetzt 3 Monate lang gedacht habe, dann sprechen wir über Basics. Also das sind so Themen und Parameter, die vermitteln wir, die müssen passen. Auf der anderen Seite erkennen wir natürlich genauso, wie du sagst, ja, Positionswechsel, Mitarbeiter ausscheiden etc. Du merkst auf einmal, du verlierst mal einen Pitch. Ja, also auch das kommt ja vor, können wir offen ansprechen. Wir verlieren auch an den Mitbewerber. Ja. Aber damit dann umzugehen und trotzdem die Learnings draus zu sammeln und es beim nächsten Mal besser zu machen und vielleicht diese, ja, Fehler nenne ich es jetzt mal, die du auf dem Weg zur Entscheidung gemacht hast, vielleicht nicht zu machen, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und was ich da noch zusätzlich zu sagen möchte, was wir vorher hatten, wir sprechen immer darüber, ja, was ist, wenn er sich nicht entwickelt hat, wenn sie sich nicht entwickelt hat, wenn er oder sie nicht erfolgreich wird. Aus meiner Sicht kann man den Spieß, und ich bin selbst Führungskraft und Robin ist es genauso, dann kann man den Spieß umdrehen. Ja, was ist, wenn ich es nicht geschafft habe, diese Person erfolgreich zu machen am Ende des Tages? Ja, also ich sehe den mindestens gleich großen Anteil auch bei der Führungskraft zu sagen, hey, ich nehme dich an die Hand, ja, und ja, ich zeige dir so gut, wie es mir nur irgendwie möglich ist, wie du mit mir gemeinsam erfolgreich wirst, wenn es am Ende nichts wird. Und wir haben diese Gespräche auch geführt von Beginn an, ja, also es kann auch mal nach 6 Monaten vorbei sein, dann ist es nicht immer die Schuld der Bewerberin oder des Bewerbers, Mitarbeiters oder Mitarbeiterin, sondern dann ist es mindestens zur Hälfte auch mein Fehler, der dann dazu geführt hat, dass es am Ende nicht passt.
Ja, 100%. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, wo es auch immer darum geht, als Gründer zu mir kommen und auch Menschen sagen, hey, diese Person hat es nicht geschafft bei dir, ist vielleicht eine blöde Person. Und wir sagen, aber ich habe die Person eingestellt, das ist meine Accountability. Yes. Egal, wie es dann so ist, wenn ich sage, die Person hat nicht performt, dann habe ich einen Fehler gemacht bei der Einstellung. Und wenn die Person zwar performen könnte, hat es aber nicht geschafft aufgrund von Training, Coaching, Enablement, Marktsituation, dann habe ich entweder Org-Design verhauen oder nicht genügend in Training und Enablement investiert. Wenn dann der Dialog halt wieder zurückkommt, ja, aber die Attitude war scheiße, und dann, ja, dann hätte ich das halt irgendwie in meinem Talent.
Dann ist der Prozess scheiße in der Bewerbung, ne? Also, weil, also Attitude, die lernst du nicht.
Ist so. Ja, genau. Das, vielleicht magst du dazu gerade noch 2, 3 Punkte sagen. Oder Attitude, die lernst du nicht. Man kann nur Skillsets verändern, Menschen schwieriger. Oder was meinst du damit?
Ja, also du hast eingangs schon mal, ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, zum Beispiel mit dem Junior und Senior, für was wir uns entscheiden würden. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Mindset, Attitude, der Wille und auch diese Coachability und Consistency nachher, wenn du das mitbringst als Junior, wirst du auf kurze oder sogar mittelfristige Sicht immer den Senior überholen, immer. Und das ist einfach brutal wichtig, ne? Und das versuchen wir zum Beispiel in unserem Bewerbungsprozess, also einfach festzustellen, ne? Passt der zu uns? Und es geht gar nicht darum, wir haben ein paar Case Studies mit drin, etc., wo sie auch pitchen. Es geht gar nicht darum, zu gucken, hat der den perfekten Pitch jetzt mitgebracht und verkauft er uns da einen, sondern wie tickt derjenige? Wie bereitet er sich vor? Schaut er zum Beispiel, wenn, ich meine, wir sind sehr präsent online etc., ne, beschäftigt er sich mit uns? Hat er Bock wirklich auf Telefonica? Sucht er einfach nur einen Job? Weil das sind ja auch so Sachen, gerade wenn ich es jetzt auf so ein Startup wieder projiziere, du brauchst halt keinen, der einfach mal gerade nur so einen Job sucht, wenn du startest. Du brauchst einen, der für das Ding einfach richtig brennt. Und das musst du schon im Prozess einfach merken.
Ja, also was ich da noch ergänzen kann, ich stelle mir zum Beispiel immer im gesamten Hiring-Prozess die Frage, okay, Lukas, du stellst diese Person morgen ein, wie integriert sie sich in deinem Team? Und ich stelle sogar teilweise die Frage, also ich stelle die Frage, hey, pass auf, du bist morgen bei mir im Team, in der Region unterwegs, welchen Platz nimmst du ein aus deiner Sicht? Was bist du für ein Typ? Ja, welche Rolle spielst oder nimmst du am Ende des Tages? Und auch das wird oftmals nicht gesehen. Also es werden teilweise super Salespeople eingestellt, die irgendwie bei vorherigen Arbeitgebern mega Erfolge gefeiert haben, aber die überhaupt nicht in dein Team passen und eigentlich die komplette Teamkonstellation am Ende des Tages sprengen. Und das in einem Aufbau, das kannst du 1-2 Mal machen, aber das kann auch ein sehr, sehr großer Stolperstein gerade in der Anfangszeit sein.
Ja, ich glaube, das ist eine so der fast zum religiösen Fragen im Sales, oder? Weil das Thema ist ja, wenn du 5 VerkäuferInnen hast, ist nicht so, dass die eine Person 20% besser ist als die andere, sondern ich glaube, du hast vorhin erwähnt, Robin, oder es ist auch mal so, dass eine Person 50% der Salesquote erreicht und die anderen Personen, 4 Personen machen die anderen 4. Was machst du, wenn eine Person wirklich weit überdurchschnittlich performt, also doppelt so viel wie die zweitbeste, ist aber ein kompletter Vollidiot, die Kultur echt kaputt macht? und zwei, drei Software-Engineers kündigen noch was, weil die Person was verkauft, das es nicht gibt, zum Beispiel.
Was mache ich dann? Also es ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube gerade, weil du, wenn du Pech hast, läufst du in so eine Abhängigkeit rein. Und dann ist es super schwer, aber ich würde immer sagen, Culture, Werte vor Zahlen. Also, weil wenn du die richtigen Leute hast mit den richtigen Werten, dann wird der nächste kommen und da hat man, da muss natürlich schon vorher fragen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir da so einen haben. Ich würde wahrscheinlich erstmal Feedback-Gespräche führen, etc., warum das ist, ne, warum das so ist. Aber ansonsten, wenn es hart auf hart kommt, würde ich mich immer für die Werte fürs Unternehmen, was ist das Beste fürs Unternehmen, entscheiden, anstatt dann für die eine Person, die vielleicht dann sehr, sehr giftig ist und wo dann wirklich drei, vier Leute dann sagen, ey, never, weil das auch auf mittellangfristige Sicht viel, viel schädlicher fürs Unternehmen ist, als jetzt diese kurzfristigen Zahlen.
Ja, du hast das mit der Abhängigkeit angesprochen. Was ist, wenn du die Kohle brauchst? Das ist oft so das Thema, oder? Dann sagt, ja, ich muss. Also, das gibt es ja auch im Arbeitsleben, dass viele Leute sagen, ich würde gerne Weltreise machen, eigenes Unternehmen gründen, mehr Sport, aber ich brauche halt die Kohle. Was antwortest du diesem Sales Leader oder diesem Gründer?
Ich würde halt fragen, wie kommt es überhaupt dazu, ne? Warum ist er erstmal so gut und warum ist er überhaupt so schädlich? Was macht er denn? Also, und ich würde es einfach, ich meine, es ist halt einfach gesagt, aber setz dich doch mal mit dem hin und sprich doch mal mit ihm, gib ihm doch mal Feedback, wie er wirkt. Vielleicht weiß er es gar nicht, wie er auf andere wirkt, was er macht. Man muss die Situation versuchen zu verstehen. Es ist super schwierig, dann zu sagen, hier das aller Heilmittel, aber ist ein bisschen eine Zwickmühle halt dann, ne? Brauchst die Zahlen am Ende des Tages. Aber wenn du einen hast, der wirklich auf Dauer giftig ist, musst du dir halt dann ein Backup-Szenario überlegen. Sagen, okay, den ertrage ich jetzt auf gut Deutsch gesagt einfach noch mal ein paar Monate, baue mir schon, ich sag mal, hinten meine Pipeline auf für einen Performanten und wir gestalten dann halt, wohl oder übel, wenn es wirklich so krass fürs Unternehmen ist, ein Exit und ich habe dann schon einen, der halt diese Performance halt auch covern kann, ne?
Ja, 100%. Lukas, auch nochmal deine Gedanken, vielleicht einfach nochmal ganz persönlich zum Schluss. Wie war für dich die Ausgründung aus Telefonica aus, ich sage jetzt mal, der sicheren Hülle, selber Unternehmer zu sein, oder? Weil ich glaube, es ist für viele Sales Leader ist es auch dann nochmal, hey, ist total cool und wir können jetzt alles selber machen und dann merkst du, wir müssen alles selber machen.
Ja, also fragst genau den Richtigen, könnte ich jetzt sagen, weil ich bin ja, ich bin in der Konstellation jetzt tatsächlich auch der Einzige, der wirklich auf der anderen Seite, wir sprechen da nicht gern von, weil am Ende, wir sind alle Telefoniker, aber ich war tatsächlich ganz normal Konzernangestellter, ja. Also ich habe 6 Jahre da gearbeitet, in der Vertriebsunit. Und dann rauszugehen, war natürlich ein Risiko bei. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der Chancen erkennen möchte. Ja, also ich erkenne in vielen Themen einfach eine Chance. Und in dem Moment, wo ich eine Chance erkenne, versuche ich sie zu nutzen. Da gibt es für mich dann auch keinen Weg zurück. Da gibt es keinen, ah, vielleicht und ach, eventuell etc. In dem Moment, wo ich mich da einmal committe, sage ich, gebe ich Vollgas. Aber ich bin bei dir, es gab auch die ein oder andere Nacht, würde ich jetzt mal behaupten, wo ich gesagt habe, ei, 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 mal gucken, was morgen geht, wie das vorangeht und was da kommt. Von daher ich kann nur den Tipp geben, nur wenn am ersten Tag oder am 10. Tag oder am 100. Tag irgendwas nicht so läuft, wie ihr es euch vorgestellt habt und geplant habt, und ich glaube, Manuel, da kannst du ein Lied von singen,
Ja.
geht nicht gleich zurück und macht das Buch nicht zu, sondern sagt euch, okay, es hat mit einer Schippe nicht funktioniert, dann mache ich halt zwei Schuppen drauf, ja. Das ist ja wie im Sport am Ende des Tages. Kannst du ja auch nicht sagen, Mensch, ich trainiere 10 Mal und will dann irgendwie den Marathon unter 3 Stunden laufen. Ja, muss halt 30 Mal trainieren, ja. Und dich auf gut Deutsch gesagt auf den Hosenboden setzen, damit du vorankommst.
Ja, 100% war, glaube ich, von mir auch eine blöde Idee, nur 10 Mal joggen zu gehen und in der Mitte noch die Nase zu brechen für Halbmarathon. Marathon geht, glaube ich, schwieriger. Zu Fuß einmal zum Laufen schon, aber da bist du auf einem ganz anderen Level, glaube ich, oder?
Geht schon, geht. Bist du denn gelaufen?
Nur Halbmarathon, aber
Okay.
zweimal. Das zweite Mal mit noch weniger Vorbereitung, aber Thai-Boxen hat geholfen.
Okay, sehr gut.
Anyways, wir nähern uns auch schon am dem Ende der Zeit und ich würde vielleicht gerne nochmal auf eure Erfahrungen auch von Sales Circle Podcast Hosts eingehen, oder? Ich meine, ChatGPT ist in aller Munde, wird die Sales-Probleme nicht lösen, meine Ansicht. Aber was
Ich
seht ihr
habe
jetzt wirklich?
Da gefühlt einen kleinen Shitstorm für kassiert, sogar, weil ich letzte Woche noch geschrieben habe, dass, also jetzt kommen sie alle aus den Löchern und teilen ihre Excel-Tabellen, was du reinhacken musst, um irgendwelche E-Mail-Templates zu bekommen. Und ich hab dazu gesagt, Leute, ihr werdet euch nicht relevanter. Also ihr macht euch noch austauschbarer, ihr macht euch noch irrelevanter. Also das ist noch nicht da, wo es eigentlich sein muss, um dass es halt gut funktioniert, also für die Akquise in dem Fall.
Ich hatte diese Woche am Standort eine sehr hitzige Diskussion mit einem Mitarbeiter und habe die Frage in den Raum gestellt und da bleibe ich bei. Also ich glaube, da bin ich nicht weit weg von Manuel. Wie arm muss man als echter Vertriebler eigentlich am Ende des Tages sein, wenn man seinen Pitch aus einer KI bekommt? Also alles schön und gut, ja, kannst du alles machen, aber 2 Euro ins Phrasenschwein am Ende ist halt People Business, ne? Und halt nicht, schreib mir mal was und ich lese es dann auswendig vor.
Ja, das wäre auch eine gute Headline, die wir selbstverständlich aus politischer Korrektheit nicht nehmen. Aber so, wie arm musst du sein, wie ein Schwein, um ChatGPT?
Ich habe mich jetzt selbst zitiert. Ich hoffe, der geht durch. Also.
Ja, 100% bei mir ist immer alles gut. Aber was seht ihr denn für sinnvolle Trends im Sales, wenn ich jetzt in den Vertrieb reingehe, wo ich sage, hier komme ich wirklich aufs nächste Level 2023, das sollte ich mir echt anschauen. Bücher, Podcasts, Experten, wo ihr sagt, da lohnt es sich echt nochmal genauer hinzuschauen.
Also KI ist definitiv ein Trend im Sales. Ich bin kein Freund davon, wie eben schon gesagt, ihn beim Pitchen etc. zu verwenden, aber ich bin davon Freund, ihn in der Analyse zu verwenden, zum Beispiel. Da gibt es super viele Unternehmen, die mittlerweile wirklich Forecasting aufgrund von Verhaltensweisen von Vertrieblern machen. Und das ist ein super interessantes Tool, um wirklich noch, ich sag mal, planbarer mit der gesamten Sales-Mannschaft zu werden und halt noch stärker zu skalieren und noch stärker zu verstehen. Darauf werden sogar dann Analysen gefahren innerhalb der Gespräche und die KI kann sogar verstehen anhand des Kundenverhaltens etc., wie wahrscheinlich ist, dass er abschließt und lässt es alles mit einfließen. Das ist super spannend, meiner Meinung nach, und wirklich auch ein absoluter Trend. Aber jetzt, ich sag mal, diese Akquise-Geschichten etc., das ist dann eher so ChatGPT ein Hype, meiner Meinung nach, wo die E-Mails etc. und die ganzen Templates geschrieben werden. Dann, was super wichtig ist, immer noch Talente nachbekommen. Also ich glaube, das Thema Employer Branding, auch wenn es jetzt vielleicht im ersten Step nichts mit Sales zu tun hat, ist brutal wichtig in 2023. Unser Hauptkanal ist mittlerweile LinkedIn, was Bewerbungen angeht. Natürlich ist das nicht direkt zurückzuführen auf die Aktivitäten, aber indirekt natürlich schon. Du bist sichtbar, du schaffst die Awareness, die Leute sehen, also die Talente von heute wollen sehen, worauf sie sich einlassen. Die wollen sehen, mit wem sie arbeiten. Sie wollen sehen, dass sie was lernen können. Und deswegen ist meiner Meinung nach Employer Branding auch absolut wichtig, um halt die Talente auch nachher zu gewinnen, um ja auch nicht War of Talents, sondern War for Talents. Ne? Viele sagen ja of Talents, aber es ist ja ein War for Talents, da zu bestehen.
Ja, 100%.
Ich habe vielleicht eine Ergänzung, weil das vielleicht auch unsere Runde rund macht, wie man so schön sagt, die ich noch ergänzen würde. Das ist das Thema Networking. Also wenn ich eins gelernt habe über den Podcast, über auch die Telefonica Business Sales, hab ein gutes Netzwerk. Ja. Umso besser dein Netzwerk ist, umso einfacher und umso besser kommst du am Ende voran in dem, was du tust. Egal, ob du Account Manager bist und morgen den nächsten Kunden gewinnen willst. Ich meine, das kennen wir alle, ja. Wenn du halt sagst, ey, haben sie noch 2, 3 Referenzen für mich? Ja klar, geh zum Nachbar rüber. Wie einfach ist dieses Geschäft? Ja. Auf der anderen Seite, wir haben das beim Thema HR, ja, wir haben das beim Thema, ich meine, Manuel, wir haben uns am Ende des Tages kennengelernt, ja, auch vereinfacht gesagt über eine Empfehlung. Und das wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen unterschätzt. Es spielt sich, ich bin auch Freund von LinkedIn, ich bin auch Freund von sozialen Medien, alles schön und gut, aber einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen oder besser noch, sich auf einen Kaffee zusammenzusetzen und zu sagen, ey, was macht ihr denn da drüben eigentlich gerade gut im Aufbau? Wie kommt ihr an die guten Talents etc. pp. Das sind so die Themen, wo ich immer wieder sehe, gerade jetzt in dieser Post-Covid-Zeit, wie wichtig es eigentlich ist, face-to-face zusammenzusitzen und zu vernetzen.
100%, glaube ich, super gutes Schlusswort. Herzlichen Dank euch nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch in Europe's B2B SaaS Sales Podcast nochmal auch eure Expertise zu teilen. Ihr habt selber über 60 Sales-Expertinnen interviewt im Sales Circle Podcast. Vielleicht nochmal die 5 Nuggets, die ich aus dem Dialog mitnehme. Erstens, Konsistenz ist König, König Nummer 1 sozusagen, Kultur ist König Nummer 2. Also geht nicht nur um Zahlen, es geht nicht nur um irgendwo mehr Calls. Auch das dritte Thema, was ich nochmal betont habe, trefft euer Team persönlich, wenn ihr könnt. Es ist wirklich die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst, nicht nur irgendwie auf dem Slack-Kanal, sondern auch als Mensch. Vierter Punkt, auch nochmal Mikromanagement bringt nichts, Kennzahlen schon. Also es geht wirklich um Qualität im Deal-Coaching. Vor, lass mich mal noch machen, wie nah ist die Person am Kunden? Vor, telefonier einfach mehr, mach mehr Schlechtes. Und dann auch nochmal der letzte Punkt, glaube ich, wichtig für uns alle als Sales Leader, wenn jemand nicht erfolgreich ist, dann ist es immer nicht nur Teil vom Individual Contributor, sondern auch zumindest 50%, hast du, glaube ich, gesagt, Lukas, von der Führungskraft. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, auch sich zu überlegen, welche Rolle nehmen den Menschen ein im eigenen Team? Können wir die erfolgreich machen und passen die zur Kultur? Ganz herzlichen Dank euch für eure Zeit und freue mich riesig auf die nächsten Folgen vom Sales Circle Podcast und euch weiter zu folgen bei tollen Episoden. Ja.
Danke dir.
Danke, danke.